Heute werden wir unsere Serie in Paulus Brief an die Kolosser fortsetzen, über die ich die letzten 1,5 Jahre gepredigt habe, wann immer ich die Möglichkeit hatte, das zu tun. Dieses Buch wurde durch den Apostel Paulus geschrieben, als er im Gefängnis in Rom war. Nachdem er einen Bericht von einem Leiter der kolossischen Kirche bekommen hatte, dessen Name Epaphras. Paulus benutzt ganz viel von dem Brief, um über die positiven Dinge, die Epaphras berichtet hat, sich zu freuen und sie für ihre Liebe und ihren Glauben zu beglückwünschen oder sich freudig darüber zu erreichen, aber es geht auch um falsche Lehre, die durch die Kirche sich ausbreitet. In der letzten Predigt hatten wir über die Verse 11 bis 15 aus dem Kapitel 2 geredet, wo Paulus über die Herrlichkeit des Evangeliums und die Fülle unseres Einsseins mit Christus im Vergleich zu dem, was in dem Alten Testament nur unter einem Schleier versteckt war. Darüber hat er berichtet. Heute studieren wir Verse 16 bis 23 aus diesem Kapitel, wo es um weitere Aspekte von falscher Lehre geht. Und das hat die Kolosser in Zweifel versetzt und es war auch nutzlos für sie. Wir lesen Kapitel 2, Vers 16 bis 23. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und im Verschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Das Gras zittert und die Blume vergeht, aber das Wort des Herrn wird für immer bestehen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du durch deinen Apostel Paulus uns gegeben hast. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und Relevanz hat für alle Zeiten und jedes Zeitalter, nicht nur für die ursprünglichen Hörer. Herr, wir bitten dich, dass du uns Verständnis gibst von deinem Wort hier und dass es eine Ermutigung und eine Ermahnung für uns sei. Wir bitten dies in deinem Namen deines Sohnes. Amen. Unsere Predigt heute wird 3 Punkte haben. Erstens, Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Zweitens, Christus ist der einzige Mittler. Und drittens, wahres Wachstum wird nur in der Kirche Christi gefunden. Noch einmal, Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Christus ist der einzige Mittler. Drittens, wahres Wachstum wird nur in der Kirche Christi gefunden. Das Alte Testament, besonders die Bücher Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Jeder, der das schon mal die Bibel von vorne nach hinten gelesen hat, weiß das, ist gefüllt mit Regeln. Regeln, die ja im Prinzip jeden Aspekt des Lebens des Volkes Israel betreffen. Es gibt das moralische Gesetz, das in den 10 Geboten zusammengefasst wird. Ein Gesetz, das schon zumindest teilweise in Genesis offenbart war. Und das durch das ganze Alte Testament hindurch von dem jüdischen Volk befolgt werden sollte. Es gab das zivile Gesetz, also alles, wo es um die Beziehungen von Menschen untereinander geht und wie Gerechtigkeit hergestellt werden sollte. Und dann gab es noch das zeremonielle Gesetz, wo es darum geht, wie man rein sein konnte und wie man den Gott des Himmels anbeten konnte. Genau in diesem letzten Bereich waren die falschen Lehrer in Kolosse unterwegs, die versuchten, wie Paulus in Vers 16 sagt, die Regeln auf die Menschen zu legen. Vers 16 heißt, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Und Vers 20 und 21, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was? Vers 21, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Weil es natürlich sein kann, dass Paulus hier sich auf manche Dinge bezieht, die sich nicht auf das Alte Testament beziehen, sondern Regeln von Menschen sind, würden solche Ausdrücke wie legt der Kontext trotzdem nahe, dass Paulus hier auch Dinge anspricht, wo Menschen gesagt haben, dass man nicht, also dass man die Regeln vom Alten Testament weitermachen muss, wenn es um Reinheit geht. Dass man also auch jetzt Gott nur anbeten kann, wenn man die entsprechenden Reinheitsgebote weiter einhält. Warum war Paulus denn gegen diesen Gedanken? Er war doch auch ein Pharisäer, ein Jude. Einer, der mit Hingabe und Eifer all diese Regeln eingehalten hat. Eine Antwort, warum Paulus so dagegen war, wäre vielleicht das, was wir in Apostelgeschichte 10 lesen, wo Petrus diese Vision hat. Apostelgeschichte 10, Vers 11. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß, gleich einem großen Leintuch herabkommen, an 4 Zipfeln gebunden, auf die Erde herabgelassen, in dem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Vielleicht bezieht sich auch Paulus auf Apostelgeschichte 15, das Konzil von Jerusalem, wo die Ältesten dort gesagt haben, dass man sich nicht beschneiden muss, wenn man sich bekehrt und kein Jude ist, sondern dass es nicht mehr notwendig ist in der Kirche. Das wären mögliche Antworten, aber Paulus bezieht sich nicht darauf, sondern er sagt in Vers 17, Dinge, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus. Also das, was die Substanz, das, was, um was es wirklich geht, das ist des Christus. Wir könnten denken, dass ein Schatten etwas ist, das etwas verdeckt oder verdunkelt. Aber William Hendrickson sagt, dass dieser Schatten anders ist. Hendrickson sagt, dass es hier bei diesem Schatten nicht darum geht, dass irgendetwas dunkel wird, sondern dass man etwas erwartet, eine Person, und dann nur kurz den Schatten davon sieht. Also einen Vorgeschmack vielleicht bekommt oder sehen kann davon der Person, aber doch nicht wirklich, nur den Schatten. Das zeremonielle Gesetz, dabei ging es darum, zu sagen, dass einmal der Messias kommen wird. Es sollte zeigen, warum das Volk den Messias brauchte. Und es zeigte ihnen, was der Messias zeigen würde. Der Hebräerbrief redet in Kapitel 10 von dieser Geschichte Gottes der Rettung. Hebräer 10, Vers 1 bis 4. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst ausüben, einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Jesus Christus kam, um diesen Schatten, der gezeigt wurde im Alten Testament, um den richtig zu zeigen. Es war so eine große Notwendigkeit vorhanden, weil dieser Schatten so real war und man doch nicht Jesus sehen konnte. Und so kam Jesus Christus und hat all das aufgedeckt, hat all das gezeigt, diese wunderbare Schönheit. Wir lesen davon auch in Hebräer 9, ab Vers 12. Auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist Christus ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hat. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Verunreinigten gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Die falschen Lehrer wollten die Kolosser unterrichten, dass sie irgendwelche zeremoniellen Gesetze aus dem Alten Testament und zusätzliche menschengemachte Regeln einhalten mussten. Sie wollten die Nachricht sagen, nicht nur, dass sie hatten nicht nur aus Versehen irgendwas falsch gemacht, sondern sie wollten sagen, dass das, was Christus getan hat, nicht genug ist. Aber Paulus sagt in Vers 2, Vers 17, dass der Christus die Substanz ist, dass all das, was dort gesehen werden konnte in Vers 16 im Alten Testament, dass das in Christus erfüllt ist. Jesus hat uns gereinigt. Er hat uns durch und durch geheiligt durch das Werk und durch den Heiligen Geist. Als Christen können wir also zurückschauen. Nein, anstatt dass wir zurückschauen und irgendetwas versuchen zu imitieren, was die in dem Zeitalter des Schattens gelebt haben, getan haben, sollten wir uns daran freuen, dass wir jetzt das Privileg haben, dass wir Jesus persönlich kennen. Wir sollten uns freuen, dass wir nicht mehr durch irgendwelche externen Rituale durch irgendwelche Reinigungen gehen müssen, sondern dass wir Jesus kennen dürfen, der uns gereinigt hat, durch sein ein für alle Mal gebrachtes Opfer. Christus ist es die Erfüllung des Alten Testaments. Der zweite Punkt, Christus ist der einzige Mittler. Das zweite, was Paulus anspricht, ist in Vers 18 die Anbetung der Engel in der Mitte. Im heidnischen Glauben ist es ganz normal, dass man größere und kleinere Götter anbetet und Geister und Dämonen. Und deswegen ist es kaum erstaunlich, dass auch hier die Menschen solche Fehler gemacht haben. Sogar der Apostel Johannes war in Gefahr, solche Fehler zu tun. In Offenbarung 22, Vers 8 steht: Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hört und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir: Sieh, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Engel sind sehr starke Wesen. Und sie sind auch Wesen, wo die Bibel uns sagt, dass sie für unser Gutes arbeiten. Aber so wie der Engel in der Offenbarung sagt, sie sind nur Diener des wahren Objektes, das wir anbeten sollen. Paulus kannte die menschliche Tendenz in dieser Hinsicht. Und so hat er sogar schon am Anfang des Briefes an die Kolosser diesen Punkt bearbeitet, angesprochen. In 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Engel sind auch geschaffen. Sie sind abhängig von und finden ihren Sinn in Gott. Das wird hier stark hervorgehoben. Sie sind keine unabhängigen Wesen. Sie können nicht irgendwas für uns tun, das nicht zuerst von Gott bestimmt wurde. Und das da kommen wir jetzt zu dem, was viele Kommentatoren sagen, was der Hauptfehler ist oder der Hauptgrund, warum Engel angebetet werden. Viele Menschen denken, dass wir einen anderen Mittler brauchen zwischen Gott und Menschen als Jesus Christus. In menschlicher Weisheit ist Gott zu groß und zu mächtig und zu weit weg, dass er sich mit den Problemen von uns normalen Menschen, um das er sich darum kümmern sollte, um all unsere Probleme. Er wird gar nicht hören, was wir beten und die wir zu ihm sprechen, weil er zu hoch ist und zu weit entfernt. Und es wäre vielleicht sogar eine Anmaßung oder Stolz, wenn wir überhaupt versuchen würden, zu ihm zu beten. Wer sind wir denn, dass wir den heiligen Gott stören? Das findet sich auch heute wieder, sogar in solchen, die sich Kirchen nennen, wie die des Papstes in Rom. Gebete zu Verehrung oder sogar Gottesdienst für Maria, die Erzengel Gabriel, Michael und die Heiligen. In dieser Sicht wird Gott und Jesus werden viel wahrscheinlicher auf Maria oder die Engel oder die Heiligen hören als auf uns. Sie sind viel wichtiger als wir, sie sind besonders und sie sind physikalisch präsent im Himmel. Es macht aus einer menschlichen Sicht ganz viel Sicht, aber es ist ganz arg falsch. Wie Paulus in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 schreibt, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Jesus ist unser Mittler. Er ist unser einziger Mittler. Und er ist niemals zu beschäftigt oder zu entfernt, um unsere Gebete zu hören. Wie der Autor des Hebräerbriefes im Kapitel 4, Vers 15 bis 16 schreibt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Christus kennt jeden Einzelnen von uns persönlich. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Innen von alles, innen und außen. Er starb für jeden einzelnen Gläubigen in diesem Raum persönlich. Für jede einzelne Sünde, die du und ich je gemacht haben oder tun werden. Genau für diese Sünden spezifisch starb er. Er kennt aus seiner persönlichen Erfahrung, was es bedeutet, versucht zu sein, was es bedeutet, in Schmerzen zu empfinden, was es bedeutet, einen Verlust zu erfahren. Und zur selben Zeit sitzt dieser Christus zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel. Durch ihn, wie wir im Hebräerbrief gerade gelesen haben, können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. In dem Wissen, dass wir nicht zurückgewiesen oder bestraft werden für unseren Mut, sondern dass wir mit Gnade und Barmherzigkeit empfangen werden in unserer Zeit, wo wir Hilfe brauchen. Mit so einem wunderbaren Mittler. Wie dumm, wie ziellos, wie sinnlos ist es und auch wie tragisch, andere Mittler zu suchen. Wann immer Maria geehrt wird oder eine Kerze vor einem Heiligen angezündet wird, jeden Kuss auf eine Ikone erklärt ein Unglauben in das Wort Gottes und in die Liebe Christus für sein Volk. Vielleicht, um das ein bisschen, wir beten ja solche Heiligen und Götzen nicht an, aber um das ein bisschen irgendwie klarer für uns zu machen, wie oft beten wir nicht, weil wir uns selbst unwürdig fühlen oder weil wir vielleicht sündigen, mit Sünde Probleme haben oder weil wir Gott nicht verstehen, dass wir handelt, was er tut in seiner Souveränität und wo wir vielleicht denken, dass Gott nicht auf unsere Gebete hört, weil schon alles entschieden ist. Wie oft fragen wir andere für uns zu beten, was eine gute Sache ist, aber wir fragen andere, weil wir uns selbst nicht trauen, zu Gott zu kommen in unserem Gebet. Brüder und Schwestern, unser Herr und Heiland liebt jeden Einzelnen von euch. Er liebt, eure Gebete zu hören. Er liebt, eure Gebete zu beantworten. Ihr seid nicht unwichtig für ihn. Er hat geblutet für euch, er ist gestorben für euch und eure Sünden. Deshalb lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, jeden Tag, und das Gebet unsere wichtigste Sache machen. Das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Wahres Wachstum wird in der Kirche Christi gefunden. Eine dritte Sache, die wir in diesem Abschnitt im Kolosserbrief finden, wo sie falsch liegen, ist Asketismus. Also, dass man sich selbst ganz hart behandelt, sehr selbstdiszipliniert und alles, was der Körper braucht und will, verneint. Also man isst zum Beispiel viel zu wenig oder trinkt nicht genug oder schläft nicht genug. Oft wollte man dadurch irgendwie spiritueller sein, heiliger, wollte zeigen, wie schlimm und sündig seine eigenen Wünsche sind. Und in dem griechischen Denken liegt es aber hauptsächlich daran, dass man eben eine Unterscheidung gemacht hat zwischen der Seele, die gut ist, und dem Körper, der böse ist. Und damit jetzt die Seele über den Körper gesiegen konnte, war es notwendig, dass der Körper durch Leiden und Schmerzen unterordnet wurde und zerstört wurde, fast schon. Dieser Einfluss hat nicht nur die kolossische Kirche beeinflusst, sondern es gab ganz viele, die sowas gemacht haben. Es gab viele Klöster, die entstanden sind in dieser Zeit. Irgendwann ging das eben in vielen Klöstern, war das so, dass man den Schlaf unterbrochen hat immer wieder, dass man nur so viel gegessen hat, wie man fast nicht mehr ertragen konnte. Es gibt nichts so schlimm an Fasten oder sogar sich selbst Dinge versagen. Aber hilft uns nichts für unseren Glauben. Es bringt uns nicht weiter. Es macht uns nicht näher, heiliger. Und wenn wir es nur tun, weil wir einfach irgendwelchen Lehren von Menschen gehorchen wollen, dann wird es uns auch nicht näher zu Gott bringen. Paulus sagt, da hat er einen Vers nicht dazu geschrieben. Vers 23, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Also sie haben nur einen Anschein von Weisheit. Und es lässt uns dann nur so dastehen, als ob wir besonders heilig sind. Paulus ermutigt die Kolosser, das alles wegzulegen, weil es keine Möglichkeit gibt, um uns heiliger zu machen. Paulus sagt, wir sollen stattdessen auf das Haupt schauen, das ist Christus, der Vers 19, das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes weckt. Der spirituelle Wachstum eines Christen und der Kirche kommt nicht aus dem externen Akt von Asketismus, sondern aus Christus. Hendrickson sagt, die Kirche darf nicht auf irgendeine andere Quelle ihrer Kraft, um Sünde zu überwinden oder um ihr Wissen zu erhöhen, schauen, so wie der menschliche Körper, durch Bänder und Knochen zusammengehalten wird und normales Wachstum erlebt, so wird auch die Kirche wachsen, wenn sie zusammenhält, wenn sie einen liebenden Kontakt mit dem anderen hat, wenn sie einander versorgen in Christus, wenn ihr siegen wollt über Sünde, wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du wachsen möchtest in deiner Liebe für Gott und für deine Brüder und Schwestern in Christus, wenn du in Weisheit wachsen willst, dann musst du vereint sein mit Christus und dann musst du vereint sein mit seiner Kirche. Dieses Wachstum ist der christlichen Kirche verheißen. Es ist ein Wachstum, das in dem Glauben durch den Heiligen Geist gewirkt wird, durch die normalen Mittel der Gnade, also das Predigen des Wortes, die Sakramente und das Gebet. Durch dieses spirituelle Wachstum wird das Herz geändert, wird die Lust des Fleisches besiegt. Aus diesem Wachstum heraus ist das Einhalten des Gebotes Gottes nicht mehr länger irgendwas, ein Versuch, ein todbringender Versuch, sondern wird ein ganz normaler Ausfluss des dankbaren Herzens Gott gegenüber. Das führt uns zur Frage, erlebst du diesen Tod von den bösen Begierden und das gute Wünsche zum Leben kommen? Nicht perfekt, aber vielleicht kannst du es zumindest merken, dass das passiert. Wenn deine Antwort nein ist, dann lass mich dich fragen, lebt Christus in dir? Bist du in Christus? Hast du deine Sünden bekannt? Setzt du deinen Glauben auf Christus allein für deine Rettung? Wenn du es noch nicht hast, dann wird es dir nicht helfen, wie viel Regeln des christlichen Lebens du einhältst, wie viel du dich selbst aufgibst, wie viel du dich disziplinierst oder fastest. Gib diesen Versuch, dich selbst zu retten durch deine eigenen Werke auf. Glaube an Jesus Christus für deine Rettung, dass du das Ergebnis seines perfekten Werkes genießen kannst. Für euch, die ihr in Christus seid, denkt über ihn nach und über sein Werk heute. Freut euch, dass die Erfüllung des Schattens gekommen ist. Nehmt es wahr, dass ihr das Privileg habt, zu seinem Thron zu kommen. Und gebt nicht die Kirche Christi und die Mittel der Gnade auf, die er gegeben hat, sondern nehmt regelmäßig spirituelle Nahrung, die euch gegeben wird zu eurem Wachstum. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir und preisen dich, dass du einen Weg geschaffen hast für uns, die völlig unfähig sind, dem Gesetz Gottes perfekt zu folgen, die auch nicht teilweise oder fast alles davon erfüllen können. Wir können auch die ganzen Regeln, die Menschen machen, wir können ihnen nicht vollkommen folgen. Wir danken dir, dass du uns stattdessen deinen Sohn gegeben hast, dass wir durch den Glauben mit ihm vereint sein können. dass wir Vergebung und Gnade für unsere Sünden erfahren könnten, dass wir uns auf ihn und auf ihn allein verlassen können, nicht auf unsere eigenen Werke für unsere Rettung. Herr, wir beten all dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.